Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Namhafte Pleiten großer Unternehmen wie Signa, KTM und Kicker Liner. Eine negative Konjunktur und steigende Arbeitslosenzahlen. Droht Österreich eine Wirtschaftskrise? Wie hängen Österreichs Probleme mit weltweiten Entwicklungen zusammen? Und was muss die EU tun, um nicht im globalen Wettbewerb mit den USA und China unterzugehen? Darüber hat mein Kollege Scholt Wilhelm beim Europäischen Wirtschaftsgipfel in Lech mit ÖVP-Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher und Wirtschaftsforscher Gabriel Felbermayr gesprochen.
Mein Name ist Scholt Wilhelm, ich bin Journalist beim Standard, dort verantwortlich für alle Podcasts und Videoproduktionen. Herzlich willkommen zu dieser Live-Aufzeichnung von Thema des Tages, dem Nachrichtenpodcast des Standard. Ja, schlittert Österreich in eine Wirtschaftskrise? Wird die Europäische Union abgehängt? Und wenn ja, was machen wir dagegen? Wie kommen wir da wieder raus? Das möchten wir alle heute hier herausfinden, und zwar mit einerseits Martin Kocher, Minister für Arbeit und Wirtschaft, und einmal Gabriel Felbermayr, Direktor des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung. Vielen Dank, dass Sie beide heute da sind.
Danke, Leiland.
Danke.
Herr Kocher, ich möchte mit Ihnen anfangen und einer kleinen Challenge. Man sagt, wenn man sich wirklich gut in einem Gebiet auskennt, dann kann man sein Thema einem Fünfjährigen erklären. Wir tun jetzt so, als wäre ich nicht fünf, sondern 15. Ja. Und habe jetzt gerade in den Nachrichten gelesen in den letzten Wochen verschiedenste Hiobsbotschaften, große Pleiten, die Wirtschaft schrumpft, Arbeitslosenzahlen gehen in die Höhe. Wenn Sie es in ganz klaren, einfachen Worten ausdrücken müssten, wie steht es Ende 2024 um Österreichs Wirtschaft?
Naja, die Wirtschaft hat natürlich immer Zyklen. Es geht nach oben und nach unten. Und wir haben 2023 ein Jahr erlebt, das nach einem sehr starken wirtschaftlichen Jahr ein schwächeres Jahr war. Und das ist auch gar nicht ungewöhnlich, nachdem 2022 so stark war vom Wachstum her. Aber jetzt sehen wir einfach auch zu wenig Zuversicht. Und die Zuversicht, die da fehlt, die treibt dann die Entscheidungen von den entscheidenden Wirtschaftssubjekten, sagen wir, also von denen, die die Entscheidungen treffen. Die Konsumentinnen und Konsumenten konsumieren nicht, sie sparen und die Unternehmen investieren nicht und halten das sich auch zurück. Und möglicherweise können sie auch gar nicht investieren, weil sie nicht genug Kapital und Liquidität haben, um das zu tun. Und das deutet darauf hin, dass es mehr Zuversicht braucht. Und Zuversicht kann nur entstehen, wenn man positive Aussichten hat und wenn man strukturelle Schwierigkeiten, über die wir sicher noch sprechen werden, aus dem Weg räumt. Und deswegen sind wir jetzt aus einer etwas üblichen Auf- und Abbewegung der Wirtschaft in eine Phase gekommen, wo es größere Reformen braucht, um wieder Zuversicht zu geben.
Wir werden gleich über diese Zuversicht noch sprechen. Lassen Sie uns trotzdem noch mal zurückblicken. Im Sommer, vergangenen Sommer, wurde ein leichtes Wachstum noch in Aussicht gestellt aus dem Finanzministerium. Dann vergingen ein paar Wochen und Anfang Herbst hieß es plötzlich, es ist doch eine Rezession, es ist doch eine schrumpfende Wirtschaft. Was ist denn in diesen kritischen wenigen Wochen passiert, dass der Optimismus plötzlich weg war und plötzlich auch das Wachstum weg war? Und können Sie es irgendwo nachvollziehen, dass sich der eine oder andere Wähler oder die Wählerin hinters Licht geführt fühlt?
Jetzt muss ich auf die linke Seite schauen. Also, kann ich nicht ganz, also nicht linkspolitisch, sondern neben mir sitzend, kann ich jetzt nicht ganz ersparen, aber ich weiß, wie schwierig das natürlich ist. Also das Finanzministerium macht nicht keine eigenen Prognosen, die Regierung macht keine eigenen Prognosen. Jetzt gibt es Einschätzungen, die wir abgeben, aber die Prognosen stammen von den Wirtschaftsforscherinnen und Wirtschaftsforschern, und da gibt es gewisse Zyklen, wo man Daten bekommt und dann kann man die Prognosen machen. Und manchmal gibt es eben größere Anpassungen. Jetzt können wir lange erklären, woran die liegen. Vielleicht, also du bist näher dran.
Ja, Herr Felbermayr, wenn Sie die Forschung verantworten, ja. Wie konnte man sich da so irren?
Naja, also ein ganz zentraler Treiber unserer österreichischen Konjunktur, der ist gar nicht im Inland zu verorten, sondern das ist in Deutschland. Und im Nachgang nach dem Karlsruher Gerichtsurteil, wo sozusagen Deutschland von einem expansiven Kurs sehr schnell in einen sehr restriktiven Wirtschaftskurs einschwenken musste, in diesem Nachgang hat sich dann eben die Konjunktur in Deutschland stark eingetrübt, überraschend eingetrübt. Und das kann man in Österreich nicht einfach ungeschehen machen. Das drückt bei uns dann stark auf die Industrienachfrage. Unsere Industrieunternehmen sind in die deutschen Wertschöpfungsketten stark integriert. Deswegen ist es auch der Export und gerade nach Deutschland, der sozusagen im späten Frühjahr in Österreich stark nachgelassen hat. Und das ist einer der Gründe. Wir haben aber sicher auch unterschätzt, wie sehr das Inflationstrauma auf den Menschen lastet. Ja. Das ist Psychologie und die Modelle sagen, schau, der Arbeitsmarkt ist stabil für eine Rezession, ziemlich stabil, überraschend stabil, die Realeinkommen steigen. Wir haben ja sehr hohe Lohnsteigerungen gesehen, die Inflation geht zurück. Es ist eigentlich angerichtet für einen Konsumboom. Nicht? Und der kam nicht. Das hat uns überrascht. Dann kann man sagen, das ist ein Prognosefehler. Für die Psychologie und für die Stimmung im Land, da gibt es viele Verantwortliche, aber wahrscheinlich ist das WIFO oder das IAS am wenigsten dafür verantwortlich, wie die Gefühlslage der Österreicherinnen und der Österreicher ist. Und diese psychologischen Schocks sozusagen, ja, die machen das Prognosegeschäft gerade jetzt, das war in der Vergangenheit auch immer wieder so, sehr schwierig.
Jetzt sind wir von der Datenanalyse in die Psychologie gewandert. Herr Koch, Sie wollen noch was ergänzen?
Nein, aber es ist nicht immer so, dass gerade diese Wendepunkte, wann wird es besser, vom Zeitpunkt her extrem schwer vorherzusagen sind. Und wir sehen es natürlich jetzt auch, durch diese Unsicherheit, die existiert, wird eben weniger konsumiert, es wird mehr gespart. Das heißt natürlich auch, dass der nächste Aufschwung möglicherweise stärker wird, aber man traut sich jetzt auch nicht sagen, das wird wirklich stärker, weil eben diese Unsicherheit immer noch da ist und diese Zuversicht fehlt. Aber die kann man auch nicht verordnen, so ist es.
Zunächst wird es noch mal schwieriger, wie es aussieht, weil ich glaube, gestern oder heute das Institut der deutschen Wirtschaft, die Prognose für Deutschland nächstes Jahr auf 0,1% abgesenkt. Ja? Der Sachverständigenrat vor ein paar Tagen hat von 0,9 auf 0,4% abgesenkt. Jetzt kann man dann wieder sagen, das WIFO hat sich verrechnet. Naja, wenn die deutsche Konjunktur überraschend schwach ist, wie sich das jetzt fürs nächste Jahr wieder anbahnt, dann wird das auch in Österreich Spuren hinterlassen. Das sind keine Rechenfehler, sondern das ist leider die Tatsache, dass wir in Österreich eingebunden sind in diese größeren Konjunkturkontexte.
Darauf kommen wir auch noch zu sprechen. Ich möchte noch mal ganz kurz auf die großen Pleiten der vergangenen Wochen zu sprechen kommen oder vergangenen Monate eigentlich. Natürlich gibt es unterschiedliche Wege, wie man zu einem Konkurs kommt, aber interessant ist, dass bei diesen großen Pleiten, ich sage jetzt mal ein paar Beispiele, Signa, KTM, Kika Liner, dass es bei all denen im Nachhinein so ein paar Aha-Momente gab, wo man sich gedacht hätte da nicht jemand einschreiten müssen, hätte das nicht vorher auffallen müssen. Ich sage die Beispiele ganz konkret. Signa ist über jahrelang immer größer geworden, schnell gewachsen. Die Unternehmenswerte sind am Papier irrsinnig groß geworden. Dann kommt die Zinsänderung und von einem auf den anderen Tag fällt das Ganze wie ein Kartenhaus zusammen. Bei KTM gab es nach diesem Boom in der Corona-Zeit einen Abschwung oder beziehungsweise hat sich abgezeichnet, dass man nicht mehr so gut dasteht. Trotzdem wurden noch im vergangenen April Millionen Dividenden ausgezahlt an die Anteilseigner. Und bei Kika Liner gab es da die berühmte Steuerstundung von 150 Millionen Euro unter dem Bundeskanzler Sebastian Kurz, ohne irgendeine Sicherheit dafür zu verlangen. Meine Frage wäre an Sie, Herr Kocher, braucht es strengere Kontrollen, braucht es noch strengere Spielregeln für diese großen Konzerne, die in Österreich viele tausende Menschen beschäftigen?
Na, die Frage ist, wie sollte man solche Spielregeln überhaupt implementieren, weil das nicht sehr unterschiedliche Branchen sind, jetzt haben Sie es gerade gesagt, sehr unterschiedliche Gründe auch ausschlaggebend waren, zum Teil sicher auch Managementfehler oder Falscheinschätzungen, muss nicht immer ein Fehler sein, Falscheinschätzungen, das kann ja auch passieren, teilweise sind es Geschäftsmodelle, die nicht nachhaltig waren vielleicht und im Nachhinein zeigt sich das klarer, es gibt ja auch überall bei diesen Unternehmen entweder Aufsichtsräte, gibt die Gläuberinnen und Gläubiger, die die Kredite geben, das macht ja auch nicht die Regierung, es betrifft ja vor allem diejenigen, die dort Geld hineingesteckt haben und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber es ist natürlich ganz, ganz schwer, über die 100.000 Unternehmen, die es in Österreich gibt, zu sehen, wo sich gewisse Geschäftsmodelle entwickeln oder nicht entwickeln. Was anders ist, wenn es tatsächlich Malversationen gab, also tatsächlich Verstöße gegen geltendes Recht, das gibt es auch gelegentlich, deswegen gibt es natürlich auch immer wieder Anzeigen und bei einigen dieser Konkurse gibt es natürlich auch anhängige Verfahren und das ist auch gut so, klarerweise, das muss auch aufgearbeitet werden.
Herr Felbermayr, Sie haben schon über die Prognose für 2025 gesprochen. Sie haben gemeint, es sieht nicht so gut aus. Können Sie es anhand von ein paar konkreten Zahlen festmachen? Rechnen Sie mit steigenden Arbeitslosenzahlen? Wird es weitere große Pleiten geben? Und was sind die Gründe dafür, für Österreich jetzt einmal?
Ja, über die Gründe haben wir schon ein Stück weit gesprochen. Da ist sicherlich dieses Thema Unlust am Konsumieren, Unlust auch am Investieren, was mit Unsicherheit zu tun hat, die sehr groß ist. Die kommt zum Teil auch aus Österreich selber. Wir haben keine Regierung aktuell, keine mit einem Regierungsprogramm, die handeln kann. Man weiß nicht, was da kommen wird. Viel schwerer wiegt aber auch für uns das große Gesamtbild, was passiert in den USA, was passiert in Deutschland. Jetzt haben wir in Frankreich große Unsicherheiten, das kann sich auf die Eurozone auswirken. Also da ist sehr viel Unsicherheit da, die wird hoffentlich in der zweiten Hälfte 2025 weg sein. Dann hoffen wir sehr, dass es bei uns in Deutschland zumindest handlungsfähige Regierungen gibt. Die Prognose für die einzelnen Bereiche, die ist gerade in Arbeit. Am 20. Dezember gibt es ein Update von WIFO und IHS. Eines ist schon, das deutet sich schon an, das kann ich schon sagen, dass wenn in Deutschland jetzt so stark runterrevidiert wurde, dann werden wir in Österreich nicht bei den 1%, die wir fürs nächste Jahr erwartet haben, bleiben können. Ja, das wäre sehr ungewöhnlich. Wir sehen aber durchaus auch schon ein paar Dinge der Aufhellung. Nicht? Das, im Bau sollte sich das niedrige Zinsniveau und jetzt auch das Auslaufenlassen der KIM-Verordnung, die also sehr stark strenge Regeln angelegt hat, wie Baukredite vergeben werden, ja, das sollte belebend wirken. Das wirkt vielleicht Ende 2025 oder beginnt das zu wirken. Dann sehen wir, dass in der nicht energieintensiven Industrie sich das Produktionsvolumen schon seit Sommer etwas erholt. Ja, wir sehen, dass in der Industrie die Lage zwar immer noch schlecht eingeschätzt wird, aber die Erwartungen besser als die Lage. Auch das deutet darauf hin, dass man da zumindest den Boden erreicht hat. Also ich würde mal sagen, für 2025 ist die rationalste Annahme immer noch, dass es ein leichtes Wachstum geben wird. Aber leichtes Wachstum heißt 0, irgendwas. Das ist für das, was wir eigentlich bräuchten, um unsere Ideen umzusetzen, um zu investieren, Zukunft zu gestalten, ist das sehr wenig. Mhm.
Sie haben schon angesprochen, dass es jetzt noch keine Regierung gibt, die jetzt ein neues Paket zusammenschnürt für die Wirtschaft. Herr Kocher, die ÖVP hat für die nächste Regierung ausgeschlossen, dass es neue Steuern geben wird. Aber wird es auch ohne ein Sparpaket gehen?
Ich glaube, das ist mittlerweile eine Diskussion über den Begriff, was ist ein Sparpaket? Und das macht nicht allzu viel Sinn, darüber zu diskutieren. Wenn man die Maastricht-Kriterien einhalten will, die Defizitgrenzen einhalten will, dann gibt es ein Delta, das zu schließen ist. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, dieses Delta zu schließen in 2025 und 2026. Ich glaube, dass das durchaus möglich ist. Das ist ja nicht das erste Mal, dass es so etwas gibt. Und angesichts der schwachen Wachstumszahlen auch nicht überraschend. Wir müssen auch dazu sagen, in ganz Europa gibt es höhere Defizite, in einigen Ländern viel höher als in Österreich. Das macht mir auch Sorgen, deswegen ist es so wichtig. Auch da geht es wieder nicht klarerweise um die Signale. Jetzt kann man diskutieren, wie man es genau macht und wie schnell man es macht und wie konform das ist mit den Regeln. Da gibt es die verschiedensten Lesarten davon. Aber es wichtig ist, dass man sich dran macht und klar signalisiert, man kommt da wieder runter von den Defiziten. Nicht als Selbstzweck, sondern dafür, dass man beim nächsten Mal, wenn es wieder irgendwelche Schwierigkeiten gibt, und wir haben jetzt in den letzten 5 Jahren zwei Krisen erlebt, die unvorhergesehen waren, weitgehend, auch exogen, die können wir gar nicht beeinflussen, die kommen von außen.
Und der Ukraine-Krieg.
Genau, richtig. Ja. Und den Spielraum dafür zu haben, budgetär, ist sehr, sehr wichtig. Und es gibt ein paar Länder in Europa mittlerweile, wie zum Beispiel Frankreich, wo dieser Spielraum immer eingeschränkter wird angesichts der Entwicklung. Und das ist natürlich schon besorgniserregend. Umso wichtig ist, dass Österreich hier die richtigen Schritte setzt. Aber ich bin völlig überzeugt davon, dass das allen Verhandlern derzeit klar ist.
Mhm. Herr Felbermayr, in Österreich, wenn ich mich jetzt nicht total verrechnet habe oder falsch nachgeschaut habe, halten ungefähr 5% der reichsten Menschen 50% des Vermögens. Braucht es eine Reichensteuer?
Ja, schauen Sie, wir haben ein progressives Steuersystem. Die Reichen werden in Österreich besteuert. Das klingt so, als würden wir die Reichen nicht besteuern. Schauen Sie sich an, wer Einkommensteuer zahlt in Österreich. Das 40% der Menschen zahlen, glaube ich, 80% des Einkommensteuervolumens und das sind die Gutverdienenden. Ja, es ist so, das muss man auch festhalten, im internationalen Vergleich ist die Besteuerung von Vermögen in Österreich eher gering. Ja, das ist so. Österreich ist aber ein kleines Land. Ja, und das bedeutet, dass wenn man sehr aggressiv Vermögen besteuern möchte, gibt es die Gefahr, dass das Vermögen, und zwar das mobile Vermögen, Finanzvermögen, dass sich das aus Land begibt. Und wir sind recht gut gefahren eigentlich bisher, als Sitz für sehr reiche Menschen aus dem Ausland zu dienen, die hier Vermögen parken und dieses Vermögen hier in Österreich arbeiten lassen, die mit dem Geld, das sie haben, die Salzburger Festspiele mit unterstützen. Nicht? Also da wären wir ziemlich blöd, wenn wir diese Familien, diese Stiftungen, die es auch sind, mit einer strengen Vermögensbesteuerung aus dem Land jagen. Das immobile Vermögen wäre was anderes. Mhm. Das immobile Vermögen, das sind Grundstücke, Bauwerke, die man eben nicht sozusagen nach Panama verlagern kann oder nach Liechtenstein. Und ich denke, eine Grundsteuerreform, die ohnehin seit Jahren sozusagen eigentlich reformbedürftig wäre, könnte ein Element sein, und da kann man dann schon auch fragen, ob man nicht durch Hebesätze, die Gemeinden sind ja die Nutznießer der Grundsteuer, ob man da nicht Flexibilisierung einführt, die dann am Ende vielleicht auch zu höheren Steuernahmen führt. Damit würde man am Ende auch Vermögen stärker belasten. Denn Grundbesitz, Immobilienbesitz, ist in Österreich für die allermeisten Menschen die wichtigste Vermögensform, und die kann nicht davonlaufen.
Dann hätten wir schon eine Steuererhöhung für die nächste Regierung. Vielleicht nochmal anders gefragt. Sie haben beide gesagt, es fehlt der Anreiz zu konsumieren. Die große Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher ist eben nicht vermögend. Wie schafft man denn Anreize, dass auch die Normalos wieder mehr Geld ausgeben?
Ja, Anreize sind nicht der richtige Punkt, glaube ich. Es geht einfach um diese Zuversicht. Also wenn die Zuversicht nicht da ist, dann gibt es auch keine Möglichkeit, diese Anreize irgendwie zu setzen. Die Leute sparen einfach, wenn sie vor einer unsicheren Zukunft stehen. Es gibt vielleicht auch noch ein paar andere psychologische Gründe derzeit, die sich mit der Inflation, mit der Vergangenheit zu tun haben. Aber das ist alles etwas komplizierter zu erklären. Aber grundsätzlich geht es vor allem darum, dass die Menschen einfach glauben, sie sollten im Moment etwas sparen, weil die Zukunft unsicher ist. Und manche Dinge kann man auch nicht beeinflussen. Dass es einen Krieg gibt, dass Russland die Ukraine angegriffen hat, dass das Unsicherheit in Europa erzeugt, ganz klar. Das kann man aus Österreich nicht ändern. Das kann man versuchen zu beeinflussen über die diplomatischen Kanäle. Aber wir werden das nicht als Österreich allein lösen können. Aber es gibt nicht in Österreich Möglichkeiten, den Leuten mehr Sicherheit zu geben. Ja, und ein Punkt, den wir zum Beispiel angesprochen haben davor, was die Gefahr, arbeitslos zu werden, betrifft, da ist besonders wichtig, also ich kann nicht jede Firmenpleite verhindern. Was ich kann, ist mit aktiver Arbeitsmarktpolitik und mit einem guten System der Vermittlung beim AMS möglichst viel Sicherheit geben, wenn jemand arbeitslos wird, dass man doch relativ rasch wieder was findet. Und es ist uns gelungen, die letzten 3 Jahre jeweils die höchsten Budgets für aktive Arbeitsmarktpolitik zu haben. Und ich glaube, das ist richtig so, angesichts des Strukturwandels ohnehin, aber auch angesichts der konjunkturellen Lage, es ist wichtig. Und das ist nicht ganz einfach, weil es natürlich auch regional unterschiedlich ist. Aber glücklicherweise ist es so, dass wir vielen Menschen relativ rasch wieder einen neuen Arbeitsplatz vermitteln können oder eben eine Ausbildung, Umschulung, Aufschulung, die noch bessere Chancen langfristig für die Menschen bietet. Das ist das, was die Regierung machen kann. Sie kann die Insolvenzen, viele Insolvenzen zumindest nicht verhindern. Ja.
Es gibt nicht nur in Österreich, aber auch in Österreich Politiker, Politikerinnen, Parteien, konkret eine Partei vielleicht, die der Ansicht sind, Österreich wäre ohne die Europäische Union besser dran. Können wir da eine ganz kurze Antwort haben, vielleicht von Herrn Feldmann-Meyer, wäre das so?
Nein.
Nein,
das
reicht eigentlich.
Ja, es reicht eigentlich. Und wer es nicht glaubt, der möge sich die Performance des Vereinigten Königreichs seit 2016 ansehen. Und das vergleichen mit den Versprechungen, die rund um den Brexit gemacht wurden. Zum Beispiel für das National Health System und andere, die man sagt, ja, wenn wir mal die Beiträge nicht mehr zahlen, dann wird das Gesundheitssystem wieder ganz toll funktionieren. Es hat sich vieles in Großbritannien verschlechtert seitdem.
Die Briten werden noch länger an der Aufholjagd arbeiten. Trotzdem gibt es innerhalb der EU und auch über die EU hinweg in verschiedenen Ländern große Probleme aktuell. Beispielhaft für diese großen Probleme ist die Autoindustrie. Da kracht es nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern. Können Sie uns eine Einschätzung geben, Herr Kocher, wie schlimm es gerade wirklich ist und wie uns das auch trifft?
Ja, natürlich ist das eine der Schlüsselindustrien aus der Geschichte auch Europas. wo vieles zusammenkommt. Auf der einen Seite tatsächlich auch möglicherweise Versäumnisse, und ich würde sagen ziemlich sicher Versäumnisse bei der Entwicklung, bei der technologischen Entwicklung, bei der Fokussierung auf gewisse Technologien. Das, glaube ich, kann man der Industrie nicht ganz ersparen. Das ist nicht schwierig für Zulieferer, aber für die jeweiligen Hersteller, glaube ich, kann man schon sagen, dass man da etwas offensiver hätte sein können in gewissen Bereichen. Dazu kommt natürlich aber immer, wenn es einen großen, starken Technologiewandel gibt, die Schwierigkeit, den richtigen Zeitpunkt zu wählen, um die Signale zu geben für einen Umstieg. Und es ist einfach nicht so klar, welche Technologie wann funktionieren wird, wie schnell sie sich entwickelt. Wir wissen nicht, ob nicht in 3-4 Jahren viel bessere Batterien für batterieelektrische Fahrzeuge verfügbar sind. Und immer dann, wenn es diese Unsicherheiten gibt und es um langlebige Konsumgüter geht, also Dinge, die man länger braucht, dann wartet der Konsument, die Konsumentin ganz gerne, weil er sagt oder sie sagt, naja, ich muss jetzt vielleicht kein neues Auto kaufen, ich warte ein bisschen, bis sich das geklärt hat. Und diese Klärung kann man auch gar nicht so leicht herbeiführen. Natürlich kann man gewisse Sachen vorgeben, aber das ist nicht in einer Demokratie auch gar nicht so leicht zu sagen, ihr müsst jetzt das kaufen. Und das macht es etwas schwieriger, dass nicht immer die besten Signale auch in der Diskussion, die es auf europäischer Ebene gegeben hat, über welche Automobile und welche Ziele, dass diese Signale nicht immer ganz klar waren. Das will ich jetzt gar nicht in Abrede stellen, das war sicher auch nicht optimal.
Herr Felbermayr, VW, einer der größten Arbeitgeber in Deutschland, hat zum ersten Mal darüber gesprochen, auch Werke zu schließen in Deutschland. Können Sie Zahlen nennen, wie schlimm es wird für die Autoindustrie und was bedeutet das für Österreich?
Ja, wir haben in dem Lieferketteninstitut, das wir ja dank auch deiner Unterstützung in Wien haben, ausgerechnet, wie viele Zulieferjobs in Österreich an Volkswagen hängen. Das sind 6.000. Ja, das ist also schon eine ganze Menge.
Gut bezahlte Jobs.
Das sind Facharbeiterjobs, das sind Jobs in sehr traditionsreichen Unternehmen, oft im ländlichen Raum. Ja, also diese Jobs will man nicht verlieren natürlich. Insofern ist da schon was da. Auch in Deutschland ist das so, dass Volkswagen in einigen Regionen extrem wichtig ist, also das ganze Gegend rund um Hannover, Wolfsburg. Wenn da Volkswagen sozusagen starke Einschnitte machen muss, dann ist das für eine ganze Region verheerend. Ja. Insofern ist das schon eine Belastung. Es ist auch ein psychologisches Signal. Der Käfer und dann der Golf, der steht ja schon für sozusagen das Wirtschaftsmodell Deutschland, auch für seine Schwächen und Eigenarten. Ne? Also Volkswagen ist ja kein normales Unternehmen, ne? Sperrminorität des Landes, Niedersachsen etc. Ja? Aber das ist sozusagen ein bisschen, so hat man Deutschland aufgebaut nach dem Zweiten Weltkrieg. Und wenn da jetzt sozusagen doch deutliche Risse zu spüren sind, dann ist das ein weiterer Grund für Verunsicherung. Ja? Was ist mit dem Geschäftsmodell? Also, und es ist ja nicht nur Volkswagen allein. Mhm. Ja? Also man muss ja durchaus auch bei den anderen Automobilherstellern feststellen, aufgrund der geopolitischen Lage produziert man lieber dort, wo die Nachfrage ist, statt mit Exporten. Das ist schlecht für den deutschen Standort, auch schlecht für unsere Zulieferer. Ja, weil dann wird das Auto für den chinesischen Markt in China und für den amerikanischen Markt in den USA hergestellt, aber mit einem Audi oder BMW oder Mercedes-Logo drauf. Nicht? Also da wird man sich vermutlich in Deutschland und auch bei uns als Zulieferland darauf einstellen müssen, dass die Automobilbranche redimensioniert werden muss. Und es kommt noch was dazu, das hat man auch so sehr spät erst wahrgenommen. Da gibt es ein großes Land in der Welt, seit Jahren eigentlich der größte Markt für Automobile, die es plötzlich schaffen, selber tolle Autos zu bauen. Mit Hilfe ganzer Legionen, ganzer Flugzeuge deutscher Automanager, das muss man auch sagen. Ja, das hat man auch. Also wenn du von Versäumnissen sprichst, ja, da war man ein bisschen, das wird schon irgendwie noch gehen, ja, aber nein, China kann auch, lernt auch, die bauen ganz neue Fabriken. Die neue Fabrik ist produktiver als eine vor 10 Jahren in Europa gebaute Fabrik. Die haben da doch weltweit Marktanteile dazugewonnen auf Kosten europäischer Marken und auch das wird nicht so schnell weggehen.
Es gibt nicht nur chinesische E-Autos, die europäische Wirtschaft unter Druck setzen. Auch der Krieg in der Ukraine, den haben Sie schon genannt. Dann wurde gerade Donald Trump wiedergewählt, der auf einen Nationalismus setzt, auf Zollkrieg und Zollpolitik. Jetzt wurde auch noch bekannt gerade, dass ein Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Südamerika, zumindest hat man sich darüber verständigt, dass man eins abschließen möchte. Wie wird sich das denn alles auf die EU fürs nächste Jahr, für die nächsten 2 Jahre auswirken? Sehr komplex natürlich, aber wenn Sie uns einen Richtungs weise Weisung geben könnten?
Ja, es waren viele Fragen auf einmal. Also ich versuche es auch kurz zu machen. Die EU ist ein sehr exportorientierter Kontinent insgesamt. Viel stärker als zum Beispiel die USA. Und das heißt, wir sind stärker abhängig vom Welthandel, von einem funktionierenden Welthandel. Andererseits sozusagen haben wir nicht auch Vorteile, wenn dieser Welthandel gut funktioniert. Und jetzt wird die Frage sein, wie wirken sich diese Dinge aus, die Sie angesprochen haben? Wird es Zölle geben gegenüber der EU? Niemand weiß es. Dass es grundsätzlich sinnvoll ist, Freihandelsabkommen abzuschließen, das ist Common Sense in der Europäischen Union. Also jetzt ist Mercosur das Abkommen, das Sie angesprochen haben, gerade in der großen Diskussion. Und wir werden sehen, wie es jetzt da weitergeht. Gibt es ja auch unterschiedliche Positionen. Ich sage jetzt nichts im Detail dazu, kann ich aber gerne machen, wenn es Interesse gibt. Aber wir haben in den letzten Jahren viele Handelsabkommen als EU abgeschlossen. Das ist ja EU auch Verantwortung. Und in fast allen Fällen oder praktisch allen Fällen, ich kenne kein Gegenbeispiel, hat das zu großen Vorteilen für die EU geführt. Auch bei Handelsabkommen, wo es Schwierigkeiten gab. Das heißt, wir müssen uns weiterhin einsetzen als Europäische Union, dass es Abkommen gibt, aber auch, dass es einen fairen, regelbasierten Welthandel gibt, wo nicht die Macht des Stärkeren sich durchsetzt. Gleichzeitig dürfen wir nicht naiv sein, wenn es natürlich Angriffe auf diese freie Welthandelsordnung gibt, durch Zölle, durch unfaire Praktiken, Subventionen, dann müssen wir uns verteidigen. Das tut aber die Europäische Kommission, die auch da verantwortlich ist, eigentlich sehr gut. Da gibt es auch da relativ viel Einigkeit in der Europäischen Union, wie man damit umgehen sollte.
Mhm. Herr Felbermayr, wenn man sich die europäische Wirtschaft anschaut, dann gibt es viele Glanzlichter, Flugzeugindustrie zum Beispiel, Autoindustrie bis vor kurzem, wie wir gehört haben. Ein Bereich, wo wir unterperformen, würde ich sagen, ist die IT. Und wenn wir es noch ein bisschen zukunftsorientierter benennen würden, ist die künstliche Intelligenz. Das findet praktisch alles außerhalb der Europäischen Union statt. Wie schlimm oder wie sehr wird denn die EU hier abgehängt und kann man das überhaupt ändern?
Ja, die letzte Frage ist entscheidend. Kann man das ändern? Wir sind ein alternder Kontinent. Und die Frage ist, was für ein Anspruchsniveau können wir überhaupt sinnvollerweise ansprechen oder durchsetzen wollen? Die muss man sich schon stellen. Wir sind so knapp im Durchschnittsalter unter 50 in der Europäischen Union. Die Amerikaner sind 8 Jahre jünger im Durchschnitt. Die Israelis noch mal 8 Jahre jünger. Und eine Bevölkerung, die jünger ist, ist technologieaffiner. Das ist leider so. Nicht nur, weil jüngere Menschen innovativer sind, sondern auch, weil die Nachfrage nach den Produkten, die dann entstehen, größer ist. Also ChatGPT, also ich bin uns auch schnell durchgesetzt, aber wir waren nicht der erste Markt, wo man sozusagen KI getestet hat. Das war anderswo. Insofern haben wir da schon strukturelle Nachteile und man muss ein bisschen vorsichtig sein, sozusagen jetzt wieder Ziele zu postulieren. Wir werden da sozusagen wieder eine Vorreiterrolle erhalten. Ich glaube, was uns gelingen muss, ist, dass wir diese neuen Technologien in die Prozesse, die wir schon haben, wo wir Stärken haben, im Maschinenbau, in der pharmazeutischen Industrie, im Autobau. Ich schreibe die Automobilindustrie überhaupt nicht ab, ja, gar nicht. Ich glaube, dass die Marken, die wir haben, Mercedes und BMW und Audi, wie sie heißen, und Porsche und Lamborghini, ist ja eine endlose Liste. Das sind sehr mächtige Marken, das wird wieder glänzen. Aber es muss uns gelingen, dass die neuen Technologien, vieles rund um IT, dass das dann dort auch nutzbringend und wertschöpfungsstiftend eingesetzt wird. Und dann muss man nicht überall der Kontinent sein oder das Land sein, das da der Erste ist oder das größte Unternehmen hat. Aber wir müssen es nutzen können. Und das ist auch in der Vergangenheit immer wieder gelungen. In Europa ist man hat man viel Vorreiterrolle gehabt beim Einsetzen von Automatisierung in Fabriken zum Beispiel. Viel früher als die Amerikaner. Die Amerikaner haben sozusagen im IT-Bereich die Nase vorn, aber wir haben dann in unserer Industrie die Methoden eingesetzt und haben Produktivitätsgewinne dadurch bekommen. Thema Robotisierung zum Beispiel. Also da ist viel Chance da, selbst wenn man nicht die Nase vorn hat in der Entwicklung bei all diesen Technologien.
Ich würde, wenn ich darf, vielleicht auch noch ganz kurz ergänzen, dass man, glaube ich, da auch durchaus zuversichtlich sein kann. In einigen Bereichen muss ich erstens nicht konzentrieren auf die Stärken und wo es Komplementaritäten, also Ergänzungen zu diesen Stärken gibt. Mhm. Und zweitens gibt es natürlich auch Grundlagenforschung, die bald in die Anwendung kommt, wo Europa ausgezeichnet aufgestellt ist. Und es muss uns gelingen, das hegen und zu pflegen, zum Beispiel im Bereich Quantencomputing, Quantentechnologien, Kryptographie. Da sind wir sehr, sehr gut. Und wenn es uns gelingt, und möglicherweise künstliche Intelligenz wird da sehr rasch damit zusammenhängen, weil es um die Rechenkapazitäten geht. Also wenn es uns das gelingt, hier diese Stärke aufrechtzuerhalten, haben wir in Europa etwas, wo wir wirklich auch wieder Wachstumschancen haben. Kann man niemand vorhersagen. Wir reden über die nächsten 5 bis 10, 15 Jahre. Aber also wir sollten auch nicht unser Licht unter den Scheffel stellen.
Aber wenn ich das noch ergänzen darf, was wir da brauchen, und das wissen wir schon, das steht im Leiter-Report, das steht im Draghi-Report, wir müssen den Binnenmarkt einsetzen. Und wir wollten ja auch ein bisschen über Europa reden. Das ist, glaube ich, schon ganz zentral, dass man nicht sagen kann, in Österreich sind wir jetzt sozusagen in einer Technologie sehr ambitioniert, das muss auf europäischer Ebene passieren. Wenn wir einen echten europäischen Kapitalmarkt hätten, dann wäre es leichter für die vielen Startups, die wir haben, ne, dass wir die auch skalieren. Ich glaube, wir sind schon ganz gut beim Entstehen des Startups, sie wachsen auch, aber die Skalierung, dass es große Unternehmen werden, die gelingt uns nicht, als der Kapitalmarkt ein Thema. Also wir müssen schon die Hausaufgaben machen, ja? Sonst wird aus diesen schönen Vorstellungen nichts. Aber das wäre jetzt ganz dringend Aufgabe der neuen Kommission.
KI hat einige Eigenschaften, die unser Leben aufwühlen könnte, unseren Alltag verändern könnte, unsere Gesellschaft verändern könnte. Eine davon ist, es gibt Prognosen, dass KI Arbeitsplätze ersetzen könnte in gewissen Bereichen. Eine andere ist, dass KI und diese massive Datenverarbeitung irre viel Strom braucht. Jetzt hat die Europäische Union sehr ambitionierte Pläne, was die Energiewende betrifft. Wird denn diese Hightech-Revolution, wird sich die ausgehen, wenn wir gleichzeitig die Energiewende herstellen wollen?
Ja, ist auch schwer zu sagen. Also es stimmt natürlich und das hängt ja nicht nur mit KI zusammen. Wir wollen ja auch die Mobilität in Richtung Elektrifizierung bringen. Also wir haben ein Jahrzehnt vor uns in Europa, wo Elektrifizierung eine ganz, ganz große Rolle spielen wird und die große Aufgabe wird sein, dass in dieser Phase, wo es extrem starke Investitionen in die Netze, in die Speicherung von elektrischem Strom braucht, um das zu erreichen, um dann später günstiger und auch CO2-freundlicher oder CO2-neutral zu produzieren, zu konsumieren, zu leben, dass wir diese Investitionen irgendwie verteilen und eben nicht es dazu führt, dass alle Kosten jetzt anfallen, dass die Industrie absiedelt, dass CO2 woanders ausgestoßen wird und dem Weltklima nicht geholfen ist, wir aber an Industrie und Forschungskapazitäten und was immer Kapazitäten im KI-Bereich verlieren, weil wir nicht genug erneuerbare Energie haben. Das ist nicht ganz einfach. Auch da braucht es nicht europäische Lösungen. Auch das wird ein ganz zentraler Punkt der neuen Kommission sein. Es hat erste Schritte gegeben im Bereich der Energiemärkte, aber da fehlen noch einige wichtige Bestandteile, um das wirklich zu erreichen und diese Balance zu haben, um dann wirklich in 10, 15 Jahren die Vorteile genießen zu können und nicht eben deindustrialisiert zu sein.
Und das Tolle bei der KI ist, da wird man viel rechnen müssen, aber die Rechner können in Island stehen. Und wir können hier den Nutzen haben. Das ist bei vielen anderen Aktivitäten nicht so. Ich muss mein Haus schon hier heizen, wenn ich es warm haben will, aber ich kann rechnen lassen, wo der Strom grün und günstig hergestellt werden kann. Deswegen mache ich mir deswegen keine Sorgen.
Und die Kühlung ist auch noch gratis. Herr Felbermayr, Sie haben schon angesprochen die Probleme der Alterspyramide. Wir werden immer älter, es gehen uns die Arbeitskräfte aus. Immer weniger junge Menschen müssen immer mehr alte Menschen stützen, wenn man das jetzt so sagen darf überhaupt. Gleichzeitig gibt es in Europa einen riesigen Trend zu Parteien und politischen Bewegungen, die auf Abschottung setzen, die sagen, Zuströme stoppen. Wird sich denn unsere Wirtschaft in den nächsten Jahren überhaupt noch tragen lassen, wenn wir nicht massiv auf Migration setzen?
Naja, also Migration ist nicht gleich Migration. Also was wir in Europa sicherlich in den nächsten Jahrzehnten dringend brauchen werden, sind qualifizierte Fachkräfte, ja, Menschen, die mitarbeiten am europäischen Projekt. Und ich glaube, was sich bei den Wahlen bemerkbar gemacht hat, in Frankreich, in Österreich zum Teil, vielleicht bald auch in Deutschland, beim Brexit ganz stark, ist diese Vorstellung des Kontrollverlusts, dass da kommt, wer will. Das stimmt ja so nicht, viele sind vertrieben worden, aber wir haben natürlich einen Bedarf an Einwanderung, aber wir müssen wieder in Europa in die Lage kommen, wo die Bevölkerung weiß, dass wir selber die Kontrolle haben darüber, wer kommt und wer dann eben nicht kommen kann. Das ist manchmal mit Härten verbunden, ja, weil es natürlich so ist, dass Österreich ist eines der reichsten Länder der Welt. Die Europäische Union ist ein Hort des Wohlstands, trotz der Krisen, die wir haben. Nicht? Und man wird in aller, das ist unschön für viele, die arm sind und leiden an schlechten Lebensbedingungen und so weiter, aber man wird es nicht schaffen können, dass wir die Tore sozusagen einfach aufmacht. Ne? Das wird nicht gehen. Wir müssen uns aussuchen, wer kommen soll. Da müssen wir Korridore legen. Wir brauchen Systeme, wie wir Menschen dann auch, wenn sie bei uns waren ein paar Jahre, ja, wie sie dann mit besserem Humankapital hoffentlich, mit Erfahrungen, mit neuen Technologien, wie sie zurückkehren können in die Länder, wo sie herkommen, um dort Wohlstand zu stiften. Also da braucht man aber eine sehr aktive Politik, und ich glaube, das ist das, was die Menschen sich erwarten. Nicht einfach let things happen, ne? Da kommt wer mag, sondern eine aktiv gesteuerte Migrationspolitik, die für unsere Bedürfnisse auch Nutzen stiftet.
Wieder etwas, was wahrscheinlich Österreich im Zuge der Europäischen Union besser kann als alleine.
Ja, natürlich. Wobei, es gibt also Beispiele, vielleicht ganz kurz, wenn ich darf. Wir haben vor nicht allzu langer Zeit ein Abkommen mit den Philippinen abgeschlossen, und das ist so geregelt, dass die dort sogar ein eigenes Ministerium für ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Ausland haben. Das heißt, es gibt einen klaren Prozess, man stimmt sich ab, die Ausbildungen werden abgestimmt. Das kann viel schneller funktionieren, als wenn es das nicht gibt. Und natürlich werden die auch dann hier in Wien, in Österreich, die haben Ansprechpartner von der eigenen Botschaft. Und wenn sie zurückkommen wollen auf die Philippinen, dann ist das auch einfach möglich. Also es gibt einfach die Möglichkeit des Austausches, genau, ob die beide Seiten besser stellt. Wir brauchen die Arbeitskräfte, die haben dort eine hohe Arbeitslosigkeit und gut ausgebildete Menschen, die keine Arbeit finden und keine Perspektiven haben.
Genau, das ist genauso ein Beispiel, ein gutes Beispiel für dieses aktive Management von Migrationsströmen. Aber es ist eben gemanagt und nicht it just happens. Ne?
Ich kann es kaum glauben, wir sind bei der letzten Frage angelangt und fast genau in der Zeit. Für den Abschluss möchte ich noch mehr in die Zukunft schauen. In den USA werden von der neuen Regierung, von der designierten Regierung Trump, radikale Pläne in Aussicht gestellt. Da möchte man den Staat umwandeln und auch in Zukunftstechnologien investieren. Donald Trump nennt sich selbst den Krypto-Präsident. Ich würde Sie gerne bitten, zum Abschluss, wenn Sie sich vorstellen könnten, Sie wären für einen Tag EU-Kommissar und könnten ein Leuchtturmprojekt umsetzen oder zumindest einen Auftrag geben. Welches wäre das? Und ich werde Ihnen nachher sagen, was mir auf diese Frage ChatGPT geantwortet hat. Ein Projekt,
naja, also für mich ist es relativ einfach, weil das war jetzt lange Diskussion und ist wieder in den Reports vorgekommen, das ist vorher schon angesprochen, Gabriel. Ich glaube, dass die Kapitalmarktunion einer der wichtigsten Projekte ist, weil wir da wirklich extrem viel Potenzial in Europa verlieren. Viele junge Unternehmen werden hier gegründet, wandern ab, verkaufen, weil es eben nicht genug Kapital gibt, um zu wachsen. Und das ist nicht nur für die wichtig, sondern das führt dazu, dass wir Innovationen verlieren, das führt dazu, dass wir Arbeitsplätze verlieren. Und das ist ein riesiges Projekt und ein Tag würde nicht reichen. Aber wenn die Kommission es diese Periode schafft, hier weiterzukommen, wäre das ein großer Fortschritt aus meiner Sicht.
Also ich kann mir kaum vorstellen, in der Europäischen Kommission sozusagen einen Tag nur irgendwas erreichen zu können. Die Prozesse, die es da gibt, sind langatmig. Aber vielleicht kann man in einem Tag ein paar überflüssige Regulierungen abschaffen.
Okay, das passt ja auch zur Trump-Regierung. Die möchte auch einige Regulierungen abschaffen. Soll ich Ihnen sagen, was ChatGPT gesagt hat? ChatGPT schlägt vor, ein Green-Tech-Innovations- und Souveränitätsprogramm, und da kommt ganz viel vor. Da kommt zum Beispiel eine Investition von 1 Billion Euro in grüne Technologien vor. Da kommt der Ausbau von KI und Quantencomputing vor, das Sie schon gesagt haben, Herr Kocher, und auch Investitionen massiv in Bildung, weil Bildung ist ja das Gut, was wir in Europa besonders haben. So viele Rohstoffe haben wir dann nicht. Und ChatGPT setzt auch auf Handel und was noch? Klimaneutralität, Transformation zur Klimaneutralität. Sind das so Sachen, die Sie unterschreiben können, oder ist das Blabla?
Das ist Blabla. Aber es ist kein dummes Blabla.
Gut so, weil ChatGPT nähert sich ja aus dem Wissen von uns allen. In diesem Sinne sage ich ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Danke sehr. Danke für die Einladung. Danke.
Ein Video von der Veranstaltung in Lech finden Sie auch auf der standard.at, wer da noch einmal nachschauen möchte. Wir machen jetzt gleich noch weiter mit der Meldungsübersicht des heutigen Tages. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann lassen Sie uns gerne ein Abo oder ein Like da. Wir sind gleich zurück. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, am Montag wurde in den USA der mutmaßliche Mörder des Chefs des US-Versicherers United Healthcare festgenommen. Der 26-jährige Verdächtige wurde in Pennsylvania gefasst, nachdem er in einer McDonald's-Filiale gesichtet wurde. Laut Polizei hatte er eine Schusswaffe und einen Schalldämpfer bei sich, deren Typ mit der Mordwaffe übereinstimmt. Außerdem soll er ein handgeschriebenes Manifest bei sich getragen haben, in dem er die Gesundheitsindustrie in den USA anprangerte. Mittlerweile wurde Anklage gegen den Mann erhoben. Der Mord des United Healthcare CEOs Brian Thompson, der vergangenen Mittwoch auf offener Straße in New York erschossen wurde, wurde in den USA zum Teil gefeiert, da die Unzufriedenheit mit dem Gesundheitssystem im Land enorm ist. Das funktioniert nämlich so, dass vor allem private Versicherer dominieren, deren Ziel vor allem die eigene Gewinnmaximierung ist. Zweitens, beim deutschen Autokonzern Volkswagen gibt es bei den Tarifverhandlungen immer noch keine Einigung zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaft. Das angeschlagene Unternehmen muss Kosten senken, pocht daher auf Lohnkürzungen und schließt auch Werkschließungen nicht aus. Für die ArbeitnehmerInnen ist allerdings der Verzicht auf Standortschließungen Voraussetzung für eine Einigung. Schon vor den Verhandlungen am Montag hatten Zehntausende MitarbeiterInnen gestreikt. Die nächste Verhandlungsrunde soll dann Mitte Dezember stattfinden. Und drittens, wenn Sie im vergangenen Jahr Taylor Swift, Fußball oder Richard Lugner gegoogelt haben, dann sind Sie genauso neugierig wie die meisten ÖsterreicherInnen. Denn heute Dienstag hat Google die Suchtrends 2024 veröffentlicht. Platz 1 erreichte hierzulande die Fußball-Europameisterschaft. Am zweithäufigsten wurde nach Taylor Swift gesucht. Die Konzertabsagen wegen des Terrorverdachts haben verständlicherweise viele Menschen interessiert. Auch politische Affären bewegten die ÖsterreicherInnen. Besonders oft wurde nach der grünen Politikerin Lena Schilling gesucht. Sie liegt im Gesamtranking auf Platz 3. Und in der Kategorie Abschiede suchten die Österreicher und ÖsterreicherInnen am häufigsten nach dem verstorbenen Baumeister Richard Lugner. Wobei auch die Frage, wer erbt Lugners Vermögen, offensichtlich sehr viele beschäftigte. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf der standard.at. Wenn Sie jetzt noch einen weiteren Podcast hören möchten, dann ist heute auch eine neue Folge Lohnt sich das erschienen, unserem Podcast, der sich rund um Finanz- und Geldanlage dreht. Und diesmal geht es darum, wie unterschiedlich junge und ältere Menschen sparen und investieren sollten. Lohnt sich das, hören Sie überall, wo es Podcasts gibt, natürlich auch auf der standard.at. Wenn Sie die Standard-Podcasts unterstützen möchten, dann geht das nicht nur mit einem Abo auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl, sondern auch mit einem ganz klassischen Standard-Abo oder als Standard-Supporterin oder Supporter. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Falls Sie uns noch irgendetwas mitteilen möchten, ein Thema haben, über das wir mal sprechen sollten oder sonstiges Feedback, dann schreiben Sie uns gerne an podcast@derstandard.at. Ich bin Margit Ehrenhöfer, danke fürs Zuhören, Baba und bis zum nächsten Mal.